Ich lade euch ein, dass ihr gleich eure Bibeln aufschlagt, sofern ihr welche mithabt, und möchte mit euch eine längere Geschichte anschauen, die sich im Johannesevangelium findet, im Johannesevangelium im 9. Kapitel. Eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern auch uneigentlich, möchte ich mit euch die ganze Geschichte lesen, die sich hier bei Johannes 9 findet. Und ich fange einfach mal an, Johannes 9 von Vers 1. Und als Jesus vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, ist das Licht, bin ich das Licht der Welt. Und als er das gesagt hat, spuckt er auf die Erde und schmiert einen Brei aus Spucke und Erde zusammen, streicht ihn den Blinden auf die Augen und sagt: Geh und wasch dich im Teich Siloah. Das heißt übersetzt Gesandter oder Geschickter. Und da ging der Blinde hin, er wusch sich und kam sehend zurück. Die Nachbarn nun, die ihn kannten und wussten, dass er ein Bettler war, sprachen: Ist das nicht der, der hier immer saß und bettelte? Und einige sagten: Er ist es. Und andere sagten: Nein, der sieht ihm einfach nur ähnlich. Und darauf sagte der ehemals Blinde: Ich bin es. Und nun sprachen sie zu ihm und fragten ihn: Wie ist denn das gekommen, dass du auf einmal wieder sehen kannst? Wie sind deine Augen geöffnet worden? Und er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, der hat einen Brei gemacht aus, ja, und damit meine Augen gesalbt. Und er sprach zu mir: Geh zum Teich Siloah und wasch dich. Und als ich dann hinging und mich wusch, da wurde ich sehend. Da fragten ihn: Wo ist denn der Mann? Und er sagte: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und dann führten sie den Blinden zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, an dem Jesus diesen Brei oder Teig gemacht hat, um ihm die Augen zu öffnen. Nun fragten die Pharisäer ihn, den Blinden, wie er denn sehend geworden sei, und er erzählte ihnen: Dieser Mann legte einen Teig auf meine Augen und ich wusch mich und jetzt kann ich sehen. Da sprachen einige von den Pharisäern: Dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Andere sagten: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und sie gerieten in Streit darüber miteinander. Da sagten sie wieder zu den Blinden: Was sagst du denn von ihm? Der hat dir doch die Augen geöffnet. Er aber sprach: Er ist ein Prophet. Die Juden, die glaubten nicht, es glaubten nun die Juden nicht von ihm, dass er blind war und sehend geworden sei. Und dann riefen sie seine Eltern herbei. Und sie fragten sie und sprachen: Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie kann er jetzt sehen? Seine Eltern antworten und sagten: Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wie er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Oder wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir nicht. Fragt ihn, er ist alt genug, er wird für sich selber reden. Das sagten die Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereingekommen, wenn jemand Jesus als Christus bekennen würde, dass er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Deswegen sagten seine Eltern: Er ist mündig, fragt ihn. Da riefen sie den Blinden, den ehemals Blinden, zum zweiten Mal und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Und da antwortete er: Ob euer ein Sünder ist, das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und er sprach wieder, und sie sprachen wieder zu ihm: Was hat er dir getan? Wie öffnete er deine Augen? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch doch schon gesagt. Und ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es denn jetzt nochmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger sein oder werden? Und dann schmähten sie und sprachen: Du bist sein Jünger, wir sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen: Hierbei ist es doch sehr erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen doch, dass Gott die Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anfang an hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blinden geöffnet habe. Wenn dieser nun nicht von Gott wäre, so könnte er das nicht tun. Sie antworten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn aus der Synagoge hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, und als er ihn fand, sprach er, glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen. Und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und warf sich vor ihm nieder. Und Jesus sprach, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten das und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihm, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. Es gibt total viele Aspekte, unter der man sich diese spannende Geschichte anschauen möchte, kann. Ich will erstmal kommen, oder das ist eigentlich so Sache, wie reagieren die Leute darauf? Da ist ein Typ, der von Geburt an blind ist und kann auf einmal sehen. Die Nachbarn, als er zurückkommt, unterhalten sich miteinander, also mit sich selbst. Ne? Was ist das für einer? Ist das der? Der ist irgendwie komisch, jetzt kann er sehen. War das auch der? Ist vielleicht ein Zwilling oder einer, der ihm nur ähnlich sieht? Bis er sich dann einschaltet, hallo, ich bin's. Ja? Und dann fangen sie erst an ihm zu reden. Und kaum hat er sich erklärt, da schnappen sie ihn schon und bringen ihn zu den Pharisäern. Die Pharisäer, wie reagieren die? Da ist ein Blinder, der kann auf einmal sehen. Streit. Das geht nichts, vom Teufel. Und die anderen sagen, das kann nicht vom Teufel sein, wenn das muss von Gott kommen. Aber sie scheinen sich im weiteren Verlauf des Geschehens ziemlich einig zu sein, weil sie greifen ihn ziemlich heftig an. Dann holen sie die Eltern des Blinden, des ehemals Blinden, herbei. Ist das wirklich euer Sohn? Stimmt das, dass der von Anfang an blind war? Und die Eltern, ja, das ist unser Sohn, aber wie das jetzt gekommen ist, keine Ahnung, fragt ihn selber. Weil sie Angst hatten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Das ist schon krass, ja, die eigenen Eltern, stellt euch vor, ja, ihr habt so was Krasses mit Jesus erlebt und die Eltern so, keiner freut sich. Keiner sagt, wow, Mann, das ist einer, der war blind und jetzt kann er auf einmal sehen, cool, Gott, was machst du? Das ist vom Teufel, weil es war am Sabbat, ist verboten. In der Gesellschaft und auch in der Gemeinde sind wir auch ganz unterschiedlich. Und je nachdem, was wir erleben, also nehmen wir die Dinge auch unterschiedlich wahr und reagieren auch ganz unterschiedlich auf die Dinge, die wir wahrnehmen. Warum haben wir Linke und Rechte in der Politik zum Beispiel? Warum gibt es sogenannte Liberale und Konservative? Weil wir ganz unterschiedlich ticken. In dieser Geschichte könnte man sagen, stehen so die Pharisäer, könnte man sagen, für die Konservativen, also so die Bewahrer. Und die haben ein großes und wichtiges Bedürfnis. Wir brauchen Sicherheit. Wir brauchen Klarheit im Leben. Wir möchten wissen, wo es lang geht. Und wir brauchen Orientierung und möchten wissen, was ist falsch und was ist richtig, um einfach sicher durchs Leben gehen zu können. Und um das hinzukriegen, brauchen wir gute, verständliche, klare Regeln. Das Wort Gottes, das gibt uns gute Regeln, das gibt uns Sicherheit und wir wissen, wo es lang geht. Und wir sorgen auch dafür, dass die Sicherheit erhalten bleibt. Die Menschen, die dieses Bedürfnis haben, haben wir alle Menschen, es gibt keinen, der keine hat, haben wir alle Menschen eine Angst. Es verbirgt sich nämlich hinter dem Bedürfnis auch eine Angst. Und diese Angst ist genau das Gegenteil des Bedürfnisses, nämlich die Angst vor Unsicherheit. Dass plötzlich das Geländer nicht da ist. Ne? Das Schlimmste, was mir mal passiert ist, mit fehlendem Geländer, in Anführungsstrichen, ich bin mit meinem Rad unterwegs und das ist so, man lenkt und so, ne? Und dann fährst du und wups, und dann bricht mir der Lenker in zwei. Und wenn du gerade richtig schön schnell bist und der Lenker bricht in zwei, ich sah sehr hübsch aus. Das ganze Gesicht hier auf und da weißt du, dass es gut ist, was sicheren Halt zu haben. Ja? Und manche Menschen haben eben ein großes Bedürfnis, oder sagen wir so, die haben eine große Sorge dafür, dass Haltlosigkeit in ihr Leben reinkommt, dass plötzlich ein Geländer fehlt, was vertraut immer da war, wenn ich gegangen bin. Das ist die Angst. Die Angst vor Halt und Orientierungslosigkeit. Auf der anderen Seite gibt es, und das ist schwierig in dieser Geschichte zu finden, zur Zeit Jesu gab es die auch nicht so viel und schon gar nicht in der Bibel. Ich habe versucht, so ein bisschen zu überlegen, wo finden wir die im Neuen Testament? Da gibt es die Menschen, die werden als Liberale bezeichnet. Liberal kommt von dem Wort Freiheit. Und da steckt auch schon das Bedürfnis hinter. Liberale wünschen sich viel Freiheit, möglichst wenig Regeln, möglichst wenig Struktur. Vielleicht könnte man den reichen Jüngling so nehmen, der zu Jesus kommt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und dem sein Reichtum wichtiger ist, als Jesus nachzufolgen, weil der Reichtum schafft Sicherheit und Freiheit, ich kann vieles tun, was ich machen will. Ganz sicher eine Person, die Liberalismus repräsentiert in der Geschichte, ist der verlorene Sohn vor seiner Bekehrung. Vater, gib mir mein Erbteil, gib mir alles, was mir zusteht und dann weg, frei, in die Freiheit, in die Welt und das Geld ausgeben und leben und machen, was Spaß macht. Wir haben doch einen Liberalen hier in unserer Geschichte. Wisst ihr, wer der Liberale hier ist in der Geschichte? Zumindest aus den Augen der Pharisäer. Jesus. Jesus hat etwas getan, was nach ihren Regeln nicht erlaubt ist. Der hat knallhart den Sabbat gebrochen. Und der hat das bewusst gemacht, wenn du das liest, wie Jesus die Sabbatheilung macht, der macht es ganz bewusst. Der bricht ganz bewusst die Regeln. Und darum sind sie so wütend auch auf ihn. Kommen wir nochmal gleich, ich komme da gleich noch drauf. Also Liberale haben wir, die haben das Bedürfnis, das Freiheit und sie versuchen das Bedürfnis zu leben, indem sie möglichst wenig Einengung und Regeln haben, indem es möglichst viel Freiheit gibt, Auslegung der Regeln. Und damit ist auch schon die Angst verbunden, was jemand, der lieber ein liberales, ein freies Bedürfnis hat, fürchtet sich vor zu viel Regeln, vor zu viel Reglementierung, vor zu viel Struktur, vor zu viel Ordnung. Und wenn man sich das so anschaut, dann sind die Liberalen das Schreckensgespenst der Konservativen. Jesus war das Schreckensgespenst von Jesus und die Konservativen sind das Schreckensgespenst der Liberalen. Die sind genau entgegengesetzt. Ja? Was dem einen total wichtig ist und was er halten will, da sagt der andere, bloß nicht, ja? Das ist ja schrecklich. Und deswegen kommt es immer wieder zu Spannung, weil es ganz unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Nach wie lebe ich das Leben? Was brauche ich, um keine Angst zu haben und Sicherheit in Frieden in meinem Herzen, in meinem Leben zu haben? Beide Gruppen, die Liberalen und die Konservativen, die Jesus nicht, also ich würde Jesus nicht, als da kommen wir noch zu, aber so, den nehmen wir mal den verlorenen Sohn, der sagt, ah, Freiheit, 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 ja. Haben ein Problem. Wenn sie denn mit Jesus gehen, sie sagen Jesus, ja, aber Jesus und Freiheit, Jesus und Regeln. Bitte, bitte, ja, mit Regeln, bitte, bitte, mit Freiheit. Ja, Jesus, ja, aber bitte Freiheit, bitte Regeln. Kommen wir nochmal zu den Liberalen. Was sie machen, also was passieren kann, ist, dass jemand hingeht und sagt, ja, Jesus, eben, aber ich brauche meine Freiheit. Ich gehe mit dir mit, aber das brauche ich und das brauche ich. Und dann gehe ich mit dir mit. Und das hat Folgen. weil manches, was so liberal daherkommt, dann kommst du in so eine Gemeinde, die sagt, wir sind die Freien und wir singen, feiert Jesus und moderne Lobpreismusik und bei uns darf man das und bei uns steht Schlagzeug vorne, um mal so ein klassisches Klischee aufzugreifen. Und wenn du dann sagst, ich würde aber gerne auch mal so ein Zionslied singen. Nee, wir sind frei, das brauchen wir nicht, da sind wir frei von diesen alten Liedern. Manchmal kann Liberalismus auch Konservativismus nur mit umgekehrten Vorzeichen sein. Meine Freiheit ist mir so wichtig, dass ich sie so verteidige, dass ich schon wieder aggressiv werde, sie daran zu verteidigen. Ja. Und das Problem kann auch sein, wenn ich meinem Liberalismus zu weit gehe, das wird beliebig. Ja. Ach, du folgst Jesus so nach und du folgst ihm so nach, ist alles richtig und wir haben uns alle lieb und Hauptsache wir haben uns alle lieb und ja, ach dann, ja, ach, das ist doch nicht schlimm, ein Horoskop das zu lesen. Also ich kann alles Mögliche reinnehmen. Es wird auf jeden Fall, es kann aufschwemmen, so eine Geschichte und alles kommt rein, weil es ist ja, jeder ist frei, wie er das macht und es wird dann, kann sehr frei werden. Es kann auch noch passieren, ich kenne eine Gemeinde, die so frei ist, dass wenn jemand sagt, ey, ich glaube, Gott möchte uns was mitteilen, so macht Gott das nicht. Ja, also das will man dann auch nicht mehr, dann geht es um andere Grenzen wieder. Liberale Gemeinden haben oft ein Problem, dass sie eher nicht wachsen. Und wenn, dann eher so, wie kann man sagen, so Beliebigkeits-Jesus-Nachfolger. Das Problem ist auch, es funktioniert ja nicht. Selbst die so Freien, die so frei tun, wie sie frei sein wollen, haben auch Regeln. Die sind oft eher unausgesprochen. Nehmen wir unsere Gesellschaft. Wir sind ganz liberal und frei. Du darfst alles sagen in unserer Gesellschaft. Aber versuch mal zu sagen, dass du, wie auch immer dazu steht, ich will das gar nicht, ich möchte das nicht bewerten, sondern einfach nur sag mal, ich glaube, wir müssten, es ist, jeder darf leben, wie er möchte, aber ich habe trotzdem eine Meinung zum Beispiel zur Homosexualität. Dann ist die liberale Gesellschaft gar nicht mehr liberal. Das darf nicht mehr gesagt, also wird darf nicht mehr gehört werden. Du bist ganz tolerant und liberal, solange du nicht etwas sagst mir Liberalen, was mir nicht gefällt. Und es geht auch nicht, wir brauchen Regeln und wir haben auch Regeln. Es geht nicht vollkommen frei. Wenn es vollkommen frei geht, dann zieh mal ein Mietshaus ein und der neben dir, der hört bis Mitternacht oder bis 1 Uhr nachts laut Musik, Rammstein oder irgendwie sowas. Ja, ich bin frei. Ja, und dann merkst du, dass die Freiheit dir nicht gut tut, deines Nachbarn. Und die Gefahr besteht, wenn ich in meiner Freiheitsbedürfnis zu weit gehe und sie zu groß neben Jesus stelle, dass ich Jesus verliere. Die Konservativen machen es nicht anders. Sie stellen ihre Regeln. Es kann also in diesem Maß sein, dass wenn ich meine Regeln neben Jesus stelle, dann kann da auch was draus wachsen. Ich erlebe das, je nachdem, wie manche auch gehen, dass ich Misstrauen erlebe. Es wird alles skeptisch beurteilt. Ist das richtig? Von dem kommt das? Das kann nicht richtig sein. Ich erlebe Kaltherzigkeit im Extremfall. Also ich gehe vom Extrem, ja, bitte, ich bin mal extrem. Ich erlebe, dass um der Regel willen es völlig egal ist, wenn anfangen Leute zu heulen in der Gemeindestunde. Ich erlebe, dass es völlig egal ist, um der Regel willen, wenn Leute sagen, ist Schluss, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde. Hauptsache, die Regel wird eingehalten. Konservative Gemeinden wachsen eher, haben aber auch Probleme. Es kann Spannung geben und in NRW haben wir gelebt bis hin zu Spaltung, weil es einfach nicht geht und im schlimmsten Fall zerfleischen sich konservative Christen gegenseitig und können etwas übersehen. Das ist die Gefahr beim Konservativismus. Da kommt Jesus und bricht die Regel. Und ich habe gesagt, niemand hat es gemerkt. Keiner freut sich. Der Typ konnte nicht sehen und kann sehen. Der war von Geburt an blind. Der ist nicht zum Lasern gegangen, hat sich nicht per Transplantation neue Augen einsetzen lassen oder neue Pupillen. Jesus hat einfach mit Spucke und Dreck einen Brei gemacht, ihm auf die Augen geschmiert und hat gesagt, geh wasch dich im Teich Siloah. Kommt wieder und sieht. Ja, konnte richtig sehen. konnte er plötzlich schlagartig sehen. Der hat ja gar keine Übung im Sehen gehabt. Der war auch nicht geblendet. So. Ich komm, wenn du mal ganz lange im Dunkeln warst und kommst plötzlich ins Helle rein, oder Ewert eben, du auch schon, so, boah, ich muss jetzt, brauch mal kurz, ich habe gerade ins Licht geschaut. Ja? Dabei bist du ein Sehender, du bist es gewohnt zu sehen. Aber der Pharisäer sagt hier in dieser Geschichte, der sieht es nicht. Der regt sich nur auf und diskutiert, weil das am Sabbat geschehen ist. Das ist entsetzlich, ich finde das grausam. Das heißt, das ist die Gefahr, die dem, der ganz viel Regeln und Sicherheit braucht und die Regeln ganz, wenn die immer starrer werden und immer starrer werden, dann sieht er nicht das Wirken Gottes und des Heiligen Geistes, weil er seine Regeln neben Jesus gestellt hat. Und das ist auch eine große Gefahr, das ist übrigens für beide, wenn ich meine Regeln neben Jesus stelle, wenn ich meine Freiheit sage, neben Jesus stelle, und je weiter ich sie also sage, je höher sie, größer sie ist neben Jesus, ob auf der Seite oder auf der Seite, dann gestehe ich in der Gefahr, Jesus so zu verlassen, dass wir zur Sekte werden und keine Jesus-Nachfolger mehr sind. Unser Blindgeborener in dieser Geschichte hat ein doppeltes Problem. Durch das Sehen ist er in die Freiheit gekommen. Er war nämlich vorher gebunden. Er war abhängig davon, ich weiß nicht, wie es ist früher mit Blindenstock oder sowas, also heutzutage ist ja richtig viel an den Bushaltestellen und überall, ich weiß nicht, wie weit euch das aufgefallen ist, da werden überall so Riffelfliesen da in den Boden gelegt und hierhin und dahin mit Kreuzungsstücken und so. Das ist für die Blinden, damit die den Bus finden, damit die wissen, wie sie an der Ampel rübergehen. Es wird immer mehr gemacht, um blinden Menschen zu helfen, in unseren Städten sich zu orientieren. Ich kann mir vorstellen, dass er viel Hilfe brauchte. Der konnte keinen normalen Job nachgehen. Das Einzige, was du als Blinder machen konntest, war betteln. Und da war nichts mit, ich gehe mal eben, also ich meine, Urlaub haben die eh nicht so gemacht im Sinne wie wir, aber ich besuche mal im Nachbardorf jemand. Das war nicht so einfach machbar. Ich lebe mein Leben mal einfach und hole die Sachen. Hier in unserer Kultur ist schon ein Blinder eingeschränkt. In der damaligen Kultur sicher noch mehr. Und wenn ich dann sehen kann, das ist Freiheit. Ja. Aber dann merkt er, dass alles, was ihm vorher Sicherheit gegeben hat, weg ist. Also sein Leben hat Sicherheit gegeben, ja, natürlich. Aber auch, wenn er nicht ausgeschlossen wird nachher aus der Synagoge, heißt es ja, er gehörte dazu. Das heißt, die Regeln, die ihn bisher auch mitgetragen haben, die sagen, du gehörst nicht mehr dazu, wir schmeißen dich raus. Und seine eigenen Eltern stehen nicht zu ihm. Das heißt, die neue Freiheit, da muss er sich... ist ganz drin und versucht sich zu orientieren und das klappt nicht. Und die alten Strukturen und Regeln, die ihm auch Sicherheit gegeben haben, sind auch aufgebrochen. Das heißt, er ist auf beiden Seiten weggebrochen. Auf der Freiheitsseite und auf der Regel- und Orientierungsseite. Auf beiden ist er weggebrochen, mit einem Schlag. Das Spannende finde ich, wenn ihr die Geschichte noch im Kopf habt, die ich gerade gelesen habe, manche kennen sie ja auch schon gut. Was macht er denn? Wie geht er damit um? Der kannte Jesus bis zu dem Tag, als er kommt, gar nicht. Aber eins weiß er, und daran hält er erstmal fest, er hat eine richtig krasse Erfahrung mit Jesus gemacht. Und das lässt er sich nicht nehmen, das kann ihm auch keiner nehmen. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und je mehr der Widerstand kommt von den Pharisäern, je mehr seine Eltern ihn auch in die Freiheit schicken, das ist umgekehrter verlorener Sohn, ja? Die Eltern sagen, geh, 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 ja, mach dein Ding, ja? Desto mehr denkt er über Jesus nach. Desto mehr konzentriert er sich auf Jesus. Und wenn man das so schaut, ja, was erstmal nur seine Erfahrung erzählt er, zweimal. Dann fragen sie ihn, was denkst du denn, was er für einer ist? Und er sagt, ein Prophet. Er merkt schon, hey, das ist irgendeiner. Und dann diskutieren sie wieder und dann fängt er plötzlich an und sagt, wie ist denn eigentlich? Ihr müsstet doch wissen, was das für einer ist. Er fängt an, ihn zu predigen und hat Jesus im Fokus. Und er gewinnt, also er wächst einerseits in dieser kurzen Geschichte in dem Verständnis, wer ist Jesus? Und am Ende erkennt er Jesus, weil Jesus sich ihn zu erkennen gibt. Und hier macht er auch eine krasse Erfahrung. Jesus hat ihn zwar quasi mitten hineingestoßen, dadurch, dass er ungefragt, er hat ja nicht gesagt, Jesus, ich bin blind und heil mich, sondern dass er ihn ungefragt heilt, hat er ihn mitten hineingestoßen in diese ganze Situation. Übrigens ganz spannend, was Gott so tut hier gerade. Er reißt ihn aus allem raus, in die Freiheit, die keine Sicherheit bringt, aus den alten Strukturen heraus und lässt ihn da erstmal drin. Jesus ist nicht sofort da. Erst als er wirklich alles abgebrochen ist und Eltern wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben, er ist verdient sein, kann seinen Lebensunterhalt nicht mehr als Blinder verlieren. Die Nachbarn haben ihn weggeschoben zu den Pharisäern. Die Pharisäer haben ihn aus der Synagoge ausgeschlossen. Erst dann taucht Jesus auf. Aber er taucht auf. Er sucht ihn. Wenn er sagt, steht, er findet ihn. Das heißt, er hat ihn gesucht. Jesus, wo bist du? Ja, nicht Jesus, wo bist du, du blinder Mann? Und das Spannende, was hier passiert, ist, dass der Blinde die Freiheit aufgibt und die Regeln der Pharisäer und sich entscheidet, Jesus nachzufolgen. Wir alle haben Bedürfnisse und suchen Sicherheit. Da war ich vorhin gewesen. Und die Sicherheit, die wir brauchen so im Leben, sagt Jesus hier, die ist nicht in dieser liberalen Freiheit zu finden. Und die ist auch nicht zu finden, diese eigentliche Sicherheit in Regeln und schon gar nicht, wenn die Regeln immer enger und enger und enger werden. Sondern was Jesus hier deutlich macht, ich bin die Sicherheit deines Lebens. Setz mich an die erste Stelle. Setz nicht dein Bedürfnis nach Regeln und setz nicht dein Bedürfnis nach Freiheit an erste Stelle, sondern setz mich an die erste Stelle in deinem Leben. Und ich werde noch mal ein bisschen konkreter. Ja, der Sabbat ist der richtige Tag, das glaube ich. Ja, es ist gut, also wir haben eine Prophetin, Ellen White, ja, das glaube ich. Ja, ich glaube, dass es gut ist, gesund zu leben. Ja, ich glaube, dass es nicht eine Hölle im klassischen Sinne gibt und was wir so alles haben. Ich glaube, ja, wir brauchen auch Freiheiten. Aber sobald du dein Bedürfnis nach Freiheit oder die Regeln gleichwertig neben Jesus stellst, auf gleicher Ebene wie Jesus, egal von welcher Seite, dann sind wir in einer Gefahr. Im Äußersten der Gefahr der Beliebigkeit und im Äußersten hier in der Gefahr hartherzig und grausam zu werden. Jesus steht im Zentrum und alle Bedürfnisse, die wir sonst nach Sicherheit haben, müssen sich diesen unterordnen. Jesus im Zentrum. Ich habe es mal Jesus allein formuliert. Was hat das für Folgen, wenn ich sage, ich bin bereit, mein Freiheitsbedürfnis unter Jesus zu stellen? Wenn ich bereit bin und sage, ich möchte mein Sicherheits- und Regelbedürfnis, das stelle ich unter Jesus nicht neben, sondern ich stelle es unter ihn. Eine, die wir letztes Jahr taufen konnten in Soest, das ist so schön, weil sie das wirklich verstanden hat und lebt. Die hat 4 Söhne. Die ganze Familie war nicht in Erwachsenensöhne. Und die ganze Familie war in Streit und es gab da eine ganze Menge Situationen. Auf jeden Fall Spannung. Durch sie hat die Familie wieder zusammengefunden. Da sind, auch die sind jetzt nicht alle, oh Jesus, aber da gibt es besonders einen, der ist so, oh Jesus. Und sie hat gespürt, wie Jesus sagt, du gehst zu deinem Sohn und erzählst ihm von Jesus. Das machst du jetzt. Und sie ist hingegangen zu ihm und hat gesagt, du, pass auf, ich muss dir heute was sagen und ich möchte, dass du mir zuhörst. Sie hat uns das erzählt. Sie hatte von, so ähnlich wie die Lena in der Geschichte, der Zadok hat ja gefragt, sie hatte den ganz starken Eindruck von Jesus, das machst du heute. Du triffst dich heute mit deinem Sohn und erzählst ihm heute von mir. Und dann fing sie an und er sagt, ah, Mama. Und sie sagte, ich möchte, dass du mich einfach mal ausreden lässt. Und als sie fertig war, sie hat eine der beiden Zeichnungen genutzt, die ich allen immer beibringe. Und dann hat er gesagt, weißt du Mama, jetzt hast du es geschafft. Jetzt hast du es echt geschafft. Ich möchte ernsthaft über Jesus nachdenken. Das erlebe ich. Ich nehme noch ein Beispiel. Und da werde ich jetzt nochmal ganz persönlich. Ich habe schon mal erzählt, dass meine Kindheit ganz schrecklich war. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Es war nicht gut. vielleicht noch den anderen, meine Schwester hat zu niemandem mehr Kontakt und will auch zu niemandem Kontakt haben, die ist 3 Jahre älter als ich. Meine Eltern sind jetzt alt. Ich hätte allen Grund zu sagen, was meine Schwester gemacht hat, rutscht mir den Buckel runter. Am 21. Dezember ist die Lebensgefährtin meines Vaters gestorben. Ich war kurz nach Weihnachten da und habe meinen Vater besucht. Gestern war die Beerdigung. Ich bin mit Silas und Björn sind wir nach Hamburg gefahren, morgens hin, abends zurück, um dabei zu sein. Mein Vater hat mich noch gebeten, ob ich am Grab noch ein paar Worte sprechen kann, ob ich noch beten kann. Das habe ich gemacht. Meine Mutter ist hochgradig dement im Altersheim. Als wir sie besucht haben, jetzt zur Weihnachtszeit, ich kann nur selten hin, ich kann nur hin, wenn ich wirklich Urlaub habe, das ist zu weit. Ich kann nicht mal eben, ich habe es einmal gemacht, an einem Tag hin und zurück, es geht einfach nicht. Ich bin vollkommen fertig. Das sind dann 1000 Kilometer an einem Tag, ziemlich blöde Strecke zu fahren. Das schaffe ich nicht, ich muss immer Urlaub nehmen, um sie zu besuchen. Ich mache das. Und als ich jetzt da war, haben sie gesagt, wir brauchen so ein Pulver. Wer mit Alten zu tun hat, manchmal können die nicht mehr so trinken, dann muss man so ein Verdickungspulver reintun, der weiß das. Ist vielleicht nur eine Kleinigkeit. Das Zeug ist schweineteuer. Und das war jetzt in 3 Wochen aufgebraucht. Ich habe gesagt, das musst du selber bezahlen. Und die haben mich angerufen, ich habe gesagt, ruft mich an, wenn es alle ist. Und ich habe eine neue 6er-Packung dann hingeschickt. Nicht, weil ich so toll bin. Und es war nicht billig, aber ich habe gesagt, das mache ich. Ich hätte allen Grund zu sagen, brauche ich nicht. Bei dem, was ich mit meinen Eltern erlebt habe. Aber wenn du Jesus nachfolgst, dann verändert er dein Herz. Und ich kann gar nicht anders, als soweit es geht, für meine Eltern da zu sein, jetzt in dieser Situation. Wenn Jesus du ins Zentrum stellst und nicht dein Freiheitsbedürfnis neben ihn, sondern unter ihn, wenn du Jesus ins Zentrum stellst und dein Sicherheitsbedürfnis nicht neben ihn, sondern unter ihn, dann gibst du Jesus Raum zu wirken in deinem Leben. Mir wurde noch die Frage gestellt, hey, wie mache ich das denn, Jesus ins Zentrum zu stellen? Ich möchte vielleicht noch mit einem anderen Gedanken kommen, um das. Es ist nicht, vielleicht ist das auch noch wichtig. Ich muss noch ein paar Gedanken sagen. Ich bin fast fertig, aber noch nicht ganz. Regeln geben ganz klar, da weiß ich ganz klar, was richtig ist und falsch. Das gibt ganz klare Struktur. Freiheit gibt in gewisser Hinsicht auch. Ich habe für mich meine Definition für Freiheit, wie ich sie lebe. Eine Beziehung zu Jesus zu leben, die Beziehung mit ihm zu leben, ist nicht so klar strukturiert. Und es ist nicht so ganz liberal, weil Jesus ist nicht liberal. Der sagt, ich tue zu 100%, was mein Vater mir sagt. Und wer mir nachfolgt, der macht das auch. Das ist nicht so ganz einfach. Und ich werde immer wieder gefragt, wie ist denn das, so eine lebendige Beziehung? Und ich versuche immer, Erfahrungen zu erzählen. 2 Dinge möchte ich vielleicht dazu sagen noch. Oder sagen wir so, bevor ich das dazu sage. Auch jemand, der sagt, ich stelle Jesus in mein Zentrum und ich möchte mein Bedürfnis nach Regeln und ich möchte mein Bedürfnis nach Freiheit ihm unterordnen und nicht daneben stellen. Auch so jemand hat eine Angst. Ich habe gesagt, jeder Mensch hat Angst vor irgendwas. Und jeder hat eine Grundangst in seinem Leben. Die Angst eines solchen Menschen steht in 2. Mose 33, 15. Schreibt es euch nur auf, ich sage euch, was drin steht. Mose sagt zu Gott, wenn du nicht mit uns gehst, gehen wir nicht. Wenn ich nicht sicher bin, dass du an meiner Seite bist, gehe ich nicht. Das ist die Angst des Menschen, der Jesus ins Zentrum stellt und die Beziehung, die lebendige Beziehung zu Jesus ins Zentrum stellt. Ich habe für mich, ich will 2 Dinge sagen, praktisch. Das ist immer die Frage, wie mache ich das praktisch, dass ich wirklich die lebendige Beziehung zu ihm stelle. Und ich will nicht immer das, ja, bete einfach mehr und lies mehr Bibel. Ich habe letztes Jahr in einem Buch gelesen, was mich richtig gekickt hat in einem Punkt. Er sagte, wir leben entweder oft in der Vergangenheit oder in der Zukunft, wenig in der Gegenwart. Und er sagt, Jesus ist doch jetzt. Und jetzt ist der Augenblick. Und ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, das war so ein Punkt, dass ich sage, ich nehme mir vor, dass ich daran bleibe, dass ich wirklich den Augenblick bewusst leben und erleben möchte mit Jesus. Mir bewusst machen, Jesus ist jetzt mit mir hier und ich möchte diesen Augenblick jetzt erleben und genießen. für schöne Augenblicke ist das richtig cool. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Freizeit, Urlaub, Familie, Zeit. Ja, und oh, es ist so schön und ich würde den Augenblick festhalten und dann ist der Tag rum. Und denkst, ach, warum ging es so schnell rum? Und habe für mich schon festgestellt, obwohl ich erst noch am Anfang bin, dass ich viel bewusster die schönen Dinge erlebe. Und umgekehrt, es gibt so manche Besuche, die sind nicht so angenehm, die man so in der Diakonie oder als Prediger zu machen hat, weil die Leute ticken halt unterschiedlich. Wir können mit dem einen besser und mit der anderen, je nachdem. Und ich habe jemanden besucht und auch mit dieser Person unterwegs gewesen. Und ich habe gesagt, Jesus, ich will alles, was ich mache, mit dir bewusst erleben. Ich habe das noch nie so einen positiven Besuch erlebt mit dieser Person wie da. In diesem Augenblick, als ich mir vorgenommen habe. Und selbst diese Person, das fand ich spannend, das ist eine Person, die so, es gibt so manche Menschen, die tragen das Leid der Welt. Ob freiwillig oder unfreiwillig, wie auch eben. Und entweder habe ich es nur so wahrgenommen oder es war wirklich so. Aber am Ende dieser Zeit, die ich mit dieser Person unterwegs war, ich habe diese Person noch nie so fröhlich erlebt, wie am Ende dieser Zeit. Ich habe das Buch schon ein paar Mal vorgestellt, ich kenne im Moment keinen Autor, der es für mich praktischer rüberbringt, was es heißt, Jesus nachzufolgen und ihn ins Zentrum zu stellen. Von Jesus reden, die Kunst des Nicht-Evangelisierens. Ihr könnt das gerne bei mir einfach gucken, wo man das auch kriegen kann. Das ist ein kleines Buch, kostet nur 12 Euro. Ich finde es super spannend, ein paar haben es schon gelesen, hier auch, was es so heißt, mit Jesus zu leben und wirklich die Beziehung zu ihm lebendig haben und ihn ins Zentrum zu stellen. Und damit sind wir jetzt absolut in den letzten Dingen. Nicht in den letzten Dingen, sondern der Zielgerade dieser Predigt. Wir haben die Wahl. Ich habe die Wahl und du hast die Wahl. Suche ich meine Sicherheit in der Freiheit und sage, Jesus, ja, aber die Freiheit, dass mein Bedürfnis nach Freiheit muss mindestens so groß sein wie meine Beziehung zu Jesus. Oder suche ich meine Sicherheit, mein Sicherheitsbedürfnis in klaren Regeln und Strukturen und sage, das muss aber mindestens so groß sein wie, also das muss mindestens so groß sein dürfen wie Jesus. Oder bin ich bereit und sage, hey, das ist nicht so vollkommen frei und das ist nicht so klar strukturiert, sondern ich sage, ich möchte meine Beziehung zu Jesus lebendiger machen. Ich möchte erleben, was der Blinde in dieser Geschichte erlebt. Dass Jesus mir hilft, sehend zu werden. Ist ja am Ende, ne? Sind wir auch blind? Fragen die Pharisäer. Und Jesus sagt, ja, seid blind. Dass Jesus mir hilft, sehend zu werden. Dass Jesus mir hilft, so wie der Blinde, immer mehr Jesus zu erkennen, zu verstehen und immer mehr zu wachsen in dieser lebendigen Beziehung mit ihm. Und dass ich meine Sicherheit nicht in Sekundärbedürfnissen suche, sondern dass ich meine Sicherheit in einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus habe. Das ist mein Wunsch eigentlich für jeden. Amen.